Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass man Gottes Wort liest und da so richtig getroffen von wird. Dass man die Bibel aufschlägt, einen Text liest und auf einmal weiß, hier redet Gott. Und hier redet Gott zu mir. Und so geht mir das immer wieder, wenn ich den Epheserbrief lese. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich merke immer wieder, dass der Epheserbrief sich so durch mein ganzes Leben durchzieht und dass ich immer wieder davon begeistert werde. Und der Epheserbrief, der hat es echt in sich. Und ich möchte euch Mut machen in der nächsten Zeit. Lest bitte alle den Epheserbrief. Immer mal wieder, wenn ihr persönlich stille Zeit macht, wenn ihr vielleicht gerade nicht so wisst, was ihr so lesen sollt. Manchmal liest man immer nur so das, was auf dem Kalenderblatt steht oder so. Manchmal ist es einfach auch mal wichtig, zusammenhängend Stücke in Gottes Wort zu lesen. Und ich möchte euch Mut machen, lest mal den Epheserbrief. Weil da möchte ich die nächste Zeit immer wieder drüber sprechen. Epheserbrief, der beschreibt etwas, wonach wir uns unheimlich sehen. Nämlich der beschreibt im Grunde genommen eine riesige Erweckung. Und was da alles so mit zu tun hat. Und ganz stark damit verbunden ist eigentlich, dass Paulus deutlich macht, ihr müsst Jesus wirklich kennenlernen. Das ist so eine der Grundlagen dieser Erweckung. Ihr müsst verstehen über die wahre Identität Jesu Christi. Da sind so verschiedene Punkte drin, über die ich in der nächsten Woche sprechen möchte, aus dem Epheserbrief, wo es darum geht, was waren eigentlich so die Grundlagen, dass da so viel passieren konnte. Aber auch, warum vieles auch wieder kaputt gegangen ist. Wir finden das in diesem Epheserbrief. Und heute möchte ich eigentlich damit einsteigen. Das ist eigentlich mehr so eine Einführung, so eine Hinführung in dieses ganze Thema, wo Paulus eigentlich betet, dass wir wirklich die Dimension der Liebe Gottes erfahren. Wo wir die Größe, die Höhe, die Breite, ja quasi alle Dimensionen dieser Liebe Gottes verstehen lernen. Und ich lese uns zu Beginn zwei Gebete des Paulus, die im Epheserbrief uns übermittelt sind. Einmal aus Epheser 1, die Verse 15 bis 23 und aus Kapitel 3, die Verse 14 bis 21. Und hier seht ihr so eine Zusammenfassung, eigentlich das Wichtigste aus diesen beiden Gebeten, nochmal so zum Mitlesen. Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke eurer in meinem Gebet. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel, über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat. Nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt, über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in ihm erfüllt. Und aus Kapitel 3, und deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist, über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei die Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die jungen Leute, auf dem Eurecamp, die haben so ein bisschen erlebt, was die Dimension der Liebe Gottes ist. Manchmal hilft uns das, wenn wir solche Veranstaltungen besuchen, die einfach, ja, da ist einfach so eine Atmosphäre des Heiligen Geistes, wo wir unwahrscheinlich ermutigt werden über die Liebe Gottes. Aber können wir uns eigentlich noch vorstellen, dass das auch hier bei uns immer wieder passiert? Können wir uns vorstellen, dass wir noch viel mehr, als wie wir es jetzt schon kennen, von der Liebe Gottes ergriffen werden? Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Und ich habe da auch eine ganz große Sehnsucht. Ich möchte wirklich immer mehr Jesus Christus kennenlernen. Vielleicht denkt jemand, Mensch, ich weiß das doch schon alles. Ihr habt das doch alle schon 100-mal gehört. Ich kenne die Bibelstellen alle. Ich habe die alle schon gelesen. Die hängen bei mir teilweise eingerahmt über dem Wohnzimmerschrank. Ich kenne das doch. Ich glaube, dass wir das nicht kennen. Dass wir noch lange nicht genügend wissen über die Größe und die Liebe unseres Herrn Jesus Christus. Und dass wir das brauchen, dass das in unser Herz wirklich eingewurzelt ist. Ich glaube zutiefst, dass wir vieles von Jesus Christus, von seiner Liebe zu uns und was ihm wirklich wichtig ist, noch nicht begriffen haben. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Ich bin so ein Mensch, der manchmal so ein bisschen, na, wie soll ich sagen, ich bin stur. Ich brauche immer sehr lange irgendwas zu verstehen, irgendwas zu kapieren, dass sich in meinem Leben irgendetwas verändert. Meine Frau wird da wahrscheinlich ein Liedchen von singen können oder meine Kinder. Aber ich brauche da immer eine ganze Weile zu. Hat aber auch einen Vorteil, solche Menschen, wenn die sich mal in was reinbohren, die geben auch nicht so schnell auf. Und ich habe mir mal einmal, in der Bundeswehrzeit war ich einmal versetzt worden, weil durch eine Krankheitssituation an einem Standort gab es keinen Rechnungsführer. Und wir damals in Landshut hatten genügend und dann wurde ich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, für einige Wochen diesen Dienst an einem anderen Standort, der war einige Kilometer weg, zu tun. Und habe ich gesagt, ja, mache ich. Dann bin ich dahin kommandiert worden und dann saß ich da in Neuenburg an der Donau. Ich kannte keine alten Menschenseele. Es war wirklich fürchterlich. Und ich war dann da und war relativ neu im Glauben. Es war so in der Zeit, wo ich zu Jesus Christus gekommen bin. Ich war vielleicht ein Jahr oder zwei wirklich mit dem Herrn unterwegs. Und ich wollte so gerne Jesus kennenlernen. Immer mehr, immer mehr. Ich war so in dieser ersten Liebe. Das kennt ihr vielleicht noch. Und ich habe mir gesagt, ich will, dass das, was in Gottes Wort auch steht, ich möchte das haben. Ich möchte das erleben. Ich möchte nicht nur, dass ich das weiß, sondern ich möchte, dass ich das leben kann. Und damals hat mich das bewegt, dass in der Bibel stand, dass da in Sprachen gebetet wurde. Dass Gottes Geist so auf den Menschen kam, dass sich da etwas verändert. Und ich habe gedacht, stur wie ich war, Jesus, das will ich haben. Du hast es dahin geschrieben, ich will das. Ist vielleicht ein bisschen lustig. Aber ich bin dort in Neuburg an der Donau tatsächlich auf die Knie gegangen und habe den Herrn einen Handel vorgeschlagen. Ich habe gesagt, ich bleibe so lange jetzt hier auf den Knien, bis ich das habe. Ich gehe nicht eher weg, bis ich verstanden habe, was du damit willst. Vielleicht nicht für jeden so nachahmbar oder nicht für jeden die gleiche Sehnsucht, dieses Sprachengebet zu empfangen, aber ist egal, das kann man mit allen anderen Dingen auch tun. Für mich ist das auch wichtig, mit der Liebe Gottes das so zu erfahren. Ich bin auf die Knie gegangen und habe das Jesus gesagt. Und es passierte nichts, gar nichts. Aber wie gesagt, ich bin stur. Und ich bin da auf den Knien geblieben. Mir taten die Knie weh. Ich wusste schon nicht mehr, wie ich bin. Da habe ich mich irgendwie so übers Bett gebeugt und irgendwie den Rücken und die Knie entlastet und habe ein Kissen noch geholt und so weiter. Es passierte nichts. Aber ich bin stur. Und ich habe gesagt, ich habe das jetzt mit dir besprochen, Herr. Und ich glaube, dass du da bist, du das gehört hast. Und es war dann so. Auf einmal spürte ich, dass Gott schon längst da war. Dass alles schon bereitet war. Und ich eigentlich nur Angst hatte, das irgendwie mal auszuprobieren oder was. Und ich merkte, wie Gottes Gegenwart in diesem Raum war. Ihr müsst euch vorstellen, eine Kaserne ist nicht unbedingt der Raum, wo Gottes Gegenwart so unbedingt so ganz massiv da ist. Aber in diesem Zimmer, in dieser Stube, in der ich da war, war Gott. Und er hat mich berührt. Es lohnt sich, daran zu wachsen. Es lohnt sich, nicht aufzugeben, zu sagen, ich kenne das schon, ich habe das alles schon mal gehört und fertig. Es lohnt sich, bei Gott auch stur zu sein. Und zu sagen, ich möchte das erleben, was in deinem Wort steht. Ich möchte, was Paulus hier betet, dass das in meinem Leben real wird. Unser Problem ist oft, wir haben zwar im Prinzip eine richtige Christologie, die uns gelehrt wurde, aber unsere Erfahrungen mit dieser Christologie, mit dem, was Christus ist und was er theoretisch alles kann, aber unsere Erfahrung mit dem ist oft nicht identisch. Wir wissen weitaus mehr, als wie wir davon wirklich in unser Leben umsetzen. Wir kennen die richtigen Lehraussagen über Jesus Christus, aber wir kennen seine Person nicht, seine Gegenwart nicht. Und wir sind oft nicht mit ihm wirklich verbunden. Wir sind oft nicht wirklich nah mit ihm zusammen. Ohne diese Liebe wird der Glaube hölzern, wird der Glaube gerne gesetzlich. Versuchen wir, Gesetze zu erfüllen. Aber Jesus möchte, dass wir die Liebe, diese persönliche Beziehung wirklich kennenlernen. Paulus betet für die Gemeinde in Ephesus, dass genau das passiert. Dass Christus durch den Glauben in ihren Herzen wohne und sie in der Liebe eingewurzelt und gegründet sind, damit sie erkennen können, wie die Dimension der Gottesfülle wirklich ist. Das war keine Lehre, sondern das war etwas, was sie erfahren sollten. Darüber betet Paulus. Es geht darum, dass Jesus in meinem Herzen ist. Und mein Herz, so versteht es die Bibel, ist im Prinzip die Schaltzentrale meines Seins. Das ist nicht hier das Ding, was hier bum 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 macht, sondern das ist das, was die Bibel nennt, das ist mein Innerstes, das ist der Kern meines Wesens. Da fallen meine Entscheidungen. Und da möchte Jesus wohnen. Und da möchte er, dass wir eingewurzelt sind in seine Liebe. Genau da, an der Schaltstelle unseres Lebens. In der Schaltzentrale meines Lebens, da möchte Jesus anwesend sein. Und wisst ihr, Jesus kommt nicht zu Besuch auf einem Eurocamp oder bei einem besonderen gesegneten Gottesdienst. Jesus sagt, er wohnt da. Er ist da immer. Zu jeder Zeit. Wir sollen mit seiner Liebe wirklich verwachsen sein. Es nicht nur hier im Kopf haben, sondern wirklich damit verwachsen sein. Im besten Sinne eine Gewohnheit daraus machen, dass Jesus in uns lebt mit seiner Liebe. Es geht nicht um einen Sonntagsglauben, sondern es geht um einen Alltagsglauben. Tag für Tag. Und der wächst durch die Einwurzelung in der Liebe Christi. Wir sollen mit seiner Liebe verwachsen sein. Nicht mit Tradition, nicht mit Gesetz. Das ist nämlich die Gefahr, dass wir etwas erfüllen und meinen, damit sind wir verwachsen. Nein, das sind wir nicht. Aber es geht auch nicht darum, dass wir uns immer wohlfühlen. Auch das reicht nicht. Sondern es geht darum, dass wir von der Liebe Christi ergriffen sind und dass das in uns bleibt. Auf diese Liebe Jesu, darauf sollen wir stehen und auf nichts anderem. Wisst ihr, was die Liebe Christi ist? Wisst ihr, was die Liebe Christi ist? Wenn ich jetzt mit dem Mikrofon hier runterkäme, seid froh, ich habe keins. Wenn ich jetzt mit diesem Mikrofon runterkäme und euch das vorhalten würde, sagen, sag mir mal, was ist die Liebe Christi? Ich glaube, wir würden ganz schön erstmal schlucken. Das ist gar nicht so einfach. Das ist überhaupt nicht so einfach und gar nicht in einem Schnipp zu verstehen. Ich merke, bei der Vorbereitung der Predigt war ich sehr unruhig über diesen Punkt, weil ich den irgendwie nicht fassen kann. Ich weiß wohl einige Bibelstellen, wo wo Jesus sagt, warum er eigentlich gekommen ist und warum er das, wo er das beschreibt, was seine Liebe eigentlich ist. Wo er zum Beispiel sagt, ich bin gekommen, die Sünder zu rufen. Oder dass alle kommen dürfen, die mühselig und beladen sind. Die dürfen wirklich zu Jesus kommen. Das ist die Liebe Jesu, dass er uns das anbietet. Er will uns heilen. Er will uns versöhnen mit Gott. Er will uns erneuern. Er will uns seinen Geist geben. Er will in uns leben. Er will, dass wir einander vergeben. Und er gibt uns die Kraft dazu. Alles Punkte aus der Liebe Jesu. Und ich sehe mich danach. Aber ich habe gemerkt, das ist nicht mit einer Predigt erledigt. Das ist auch nicht mit einmal Bibellesen erledigt. Das ist das, was unser Leben ausmacht. Diese Liebe zu begreifen. Und das geht nicht anders, als dass wir wirklich anfangen, darüber zu beten. Ich wünsche mir das eigentlich für unser Gemeindegebet, dass das unser Gebet wird. Dass wir immer mehr begreifen, dass die Liebe Jesu eigentlich aller Motor ist. Alle Motivation, etwas zu tun. Und unser Miteinander und unser Handeln bestimmt. Unser Sein bestimmt. Nicht mehr und nicht weniger will eigentlich unser Herr. Und darin verwurzelt zu bleiben. Und das schafft letztlich die Basis für die wahre Erkenntnis Gottes. Nur das, nichts Theoretisches, sondern dass diese Liebe Christi für uns etwas ist, was in uns greifbar wird. Wie gesagt, ich bin stur. Und ich bitte immer den Herrn darum, dass ich das verstehen lerne. Und da gibt es ganz viele Erlebnisse in meinem Leben, die das dann untermauern. Aber nicht eins davon würde das beschreiben in seiner ganzen Fülle, sondern das sind viele, viele, viele kleine Punkte, die ich Stück für Stück lerne und erfahre. Und deshalb war mir das wichtig, dass wir eben nochmal drüber nachgedacht haben, wo hat denn Jesus in unserem Leben gewirkt? Das ist die Liebe Jesu, die Liebe Christi. Erkennen, etwas zu erkennen, ist in der biblischen Bedeutung, hat immer etwas mit Beziehung zu tun, mit Intimität zu tun. Da heißt es manchmal, und er erkannte seine Frau. Erkennen bei uns ist oft das verstandesmäßige Begreifen von etwas. Aber Erkennen in der Bibel meint etwas anderes als dieses verstandesmäßige Begreifen, das letztendlich nicht funktioniert, weil Gottes und Gnade und Liebe in Jesus Christus unsere geistigen Vorstellungsmöglichkeiten einfach sprengt. Wenn Jesus sagt zu einem Toten, steh auf und komm aus deinem Grab heraus, da sprengt meine Vorstellungskraft, da sprengt alles, was ich weiß. Über Biologie, über Gesetzmäßigkeiten oder was auch immer. Das sprengt es. Und deshalb kann ich von meinem Verstand her das nicht alles auch begreifen. Und deshalb ist der Verstand nicht immer der beste Ratgeber in Glaubensfragen. Wir haben uns angewöhnt zu sagen, was im Kopf ist, muss ins Herz rutschen. Habe ich auch lange gedacht, dass es ja eigentlich richtig ist. Aber es ist eigentlich nicht der Ansatz, den Paulus hier sagt. Was im Herzen ist, nämlich Jesus Christus, sein wunderbarer Heiliger Geist, muss in unseren Verstand kommen. Das ist eigentlich, was entscheidend wird. In unsere Gedanken hineinwachsen. Was im Herzen durch Jesus da ist, an Beziehung, an Liebe, an Vertrauen, das wächst in den Kopf. Und das verändert uns. Und das lässt uns anders handeln, anders argumentieren, anders, wie soll ich sagen, andere Entscheidungen treffen, anders reagieren. Weil sich unsere Wurzeln in der Liebe Gottes festkrallen und ausbreiten. Und daraus geschieht etwas. Im Korintherbrief, Kapitel 13, lesen wir etwas von der Liebe. Dass sie nie aufhört und so weiter, dass sie alles erträgt. Und eine ganz wichtige Sache steht da drin. Ohne Liebe ist alles nichts. Alle Erkenntnis, alles, was wir an Gaben haben, alles, was wir uns vorstellen können, ohne diese Liebe ist es eigentlich nichts wert. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir dieses Gebet des Paulus durchbuchstabieren. Tag für Tag. Die Frage ist, wie wachsen denn meine Wurzeln? Die wachsen nur in der Beziehung und der Intimität mit Gott, mit Jesus. Die wachsen nicht dadurch, dass ich alles weiß, sondern die wachsen, dass ich das lebe, dass ich das in der Gemeinschaft mit Jesus umsetze, dass ich das in der Gemeinschaft auch mit meinen Geschwistern und mit den Menschen um mich herum anfange umzusetzen. Ohne diese persönliche Beziehung bekommst du keine Wurzeln. Du brauchst Zeit mit Gott. Du brauchst Zeit für Gebet. Du brauchst Zeit für sein Wort, für sein Reden, manchmal auch für sein Ermahnen, manchmal auch nur dafür, dass er uns ermutigt, dass er uns anrührt. Ich kenne Zeiten, wo ich einfach nur zu Gott komme und gar nichts sagen kann, weil ich traurig bin, weil ich nichts weiß. Wo ich einfach nur da bin, hier bin ich, rede du zu mir. Und wie ermutigend ist es für mich, wenn ich plötzlich spüre, da ist die Liebe Jesu, die mich anrührt. Ich kann es nicht beschreiben mit Worten. Ich kann es nur erfahren und erleben. Wenn du nur den Kopf mit Wissen über Gott und Jesus füllst, dann bist du nicht eingewurzelt. Das andere braucht's auch. Und weil wir oft nicht wirklich in der Liebe Gottes eingewurzelt sind, wachsen wir nicht. Wir streiten uns um Unwesentliches. Wir gehen leblos miteinander um, wollen unbedingt Recht haben und wir können diese ganze Palette jetzt aufzählen, was so an Negativdingen oft passiert. Das hat damit zu tun. Wir wissen zwar das Richtige, aber wir sind nicht eingewurzelt darin. Ich frage mich immer wieder, warum Gemeinden eigentlich nicht wachsen, obwohl wir die beste Botschaft der Welt haben. Wenn ich jetzt sehe, was so die Politiker gerade so loslassen, ja, wir haben doch eine ganz andere Botschaft. Wir haben doch eine wunderbare Botschaft, das Evangelium. Eigentlich müssten die Leute doch so herströmen und eigentlich müsste jede Woche sich das verdoppeln hier so ungefähr. Warum wachsen Gemeinden nicht? Obwohl gute Gottesdienste gefeiert werden, gute und rechte Lehre weitergegeben wird. Ich habe ja in der letzten Woche schon erwähnt, dass ich eure Festschrift anlässlich des 100-jährigen Bestehens gelesen habe. Aufgefallen ist mir, dass die Gemeinde in den 70er Jahren bei 400 Gemeindegliedern stand. Warum wächst das nicht weiter? Warum geht das zurück? Das sind Fragen, die mich bewegen. Warum ist das so? Und dann lese ich dieses Gebot oder dieses Gebet von Paulus und frage mich noch mehr, was läuft eigentlich verkehrt? Warum läuft das so? Man kann sich immer beruhigen. Man kann sagen, man darf nicht auf Zahlen schauen und so weiter. Natürlich, Zahlen sind auch nicht der letzte Wahrheitsschluss. Aber trotzdem frage ich mich, warum passiert manches so, wie es passiert? Mir ist das nicht genug, einfach nur damit so überflächlich drüber zu gehen. Die Gebete, die uns hier die nächste Zeit im Gottesdienst beschäftigen werden, die haben ja eine ganz konkrete Situation vor Augen. Paulus betet ja hier für die Epheser. Da müssen wir ein ganz klein bisschen ausholen, um das wirklich mal zu verstehen. Ephesus, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, der eine oder andere wird es wahrscheinlich schon kennen, hat eine ganz interessante Gemeindesituation. Hier gab es nämlich immer eine ganz riesengroße Erweckung. Und den Bericht zu dieser Erweckung, den finden wir in Apostelgeschichte 19. Das lohnt sich also, das mal im Vergleich zu lesen. Auf Zeitgründen möchte ich das jetzt nicht tun. Und im Vers 2 sehen wir die Frage, die nach Paulus' Ankunft den weiteren Geschichtsverlauf im Prinzip dieser ganzen Region in Vorderasien im Prinzip veränderte. Er traf auf die Jünger des Apollos, welche der Apostel dieser Region war, und fragte, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Nö, haben wir noch nie was von gehört, war die Antwort. Sie waren lediglich mit der Taufe des Johannes getauft worden. Und deshalb legte Paulus ihnen die Hände auf und sie fingen an, in Zungen zu reden und zu prophezeien. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? So eine Frage, die Paulus uns stellen würde vielleicht. Würden wir sagen, ja, wir sind bekehrt. Wir haben Jesus Christus unser Leben anvertraut. Und da kommt Gottes Geist in uns. Wir sind getauft. Aber hat dieser Geist Raum in unserem Leben, in unserer Gemeinde? Wirklich den Raum, den er auch beansprucht? Gottes Geist wird uns immer wieder ermutigen, uns nach Jesu Liebe auszustrecken und danach zu handeln. Er ist ein Scheinwerfer, der auf Jesus hinweist, der immer wieder in allen unseren Lebenssituationen immer wieder den Bezug zu Jesus Christus findet. Das ist der Auftrag, den der Heilige Geist hat. Er ist unser Tröster, unser Ermutiger und er möchte immer wieder, dass wir auf Jesus schauen, dass wir alles das, was in unserem Leben geschieht, aus dieser Sicht sehen, aus der Liebe Jesu heraus, die er für uns hat. Das verändert einiges. Und Paulus machte noch mehr mit den Menschen damals. Er taufte sie auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Er erklärte ihnen, wer Jesus wirklich war und erzählte ihnen von seiner unendlich großen Liebe. Er lehrte sie das, er zeigte ihnen das. Er nahm sie mit da rein in diese Liebe, die er auch kannte, die Paulus selber kannte. Und er betete für sie, dass sie in ihrem tiefsten Innersten von der Liebe Gottes nicht nur berührt wurden, sondern verändert und in dieser Liebe wirklich eingewurzelt werden. Das ist der vornehmste Auftrag für Gemeinde, dafür zu beten. Immer wieder, ohne müde zu werden, immer wieder dafür zu beten, dass das geschieht. Und dann ist der Epheserbrief ein einziges Zeugnis darüber, wie Erweckung wirklich geschehen ist und ein Ort wie Ephesus und die ganze Region total verändert wurden. Die nächste Zeit wird uns das beschäftigen, was da passiert ist. Paulus betete, dass die Epheser eine Offenbarung darüber bekommen würden, wer Jesus Christus war. Er betete um einen Einblick in die Hoffnung ihrer Berufung, die für diese Region einfach da war. Er erklärte ihnen, dass sie wirklich verstehen, dass sie nun eine Identität besaßen, die nicht mehr länger von dieser Welt ist, die von geistlicher Finsternis beherrscht wird, sondern dass sie eine ganz neue Identität haben. Er unterwies sie genauestens darin, dass sie einen Platz in der Himmelswelt haben, den der Mächte und Gewalten weit überragt. Er lehrte sie auch, dass der gleiche Geist, der Jesus von den Toten auferweckte, ihr Licht sei und sie dazu befähigte, den Sieg über ihre Umstände davonzutragen. Er lehrte ihnen, was siegreiches Leben bedeutet. Und. Und Paulus wusste, dass die Liebe Gottes in Jesus Christus die Entwicklung der Gesellschaft der Epheser ändern konnte. Er wusste, die Gnade und Barmherzigkeit Gottes konnte in diesen Menschen eine ganz neue Identität schaffen, die dazu fähig war, das ganze ungöttliche System des alten Ephesus umzustürzen. Ist auch eine Botschaft für Emden. Ist auch eine Botschaft für diese Region. Zu Ephesus. In den Tagen der Apostel war Ephesus die drittgrößte Stadt im Römischen Reich mit sage und schreibe 250.000 Einwohnern. Nur Rom und Alexandria übertrafen es an Größe. Es war eine wunderschöne Stadt mit bemerkenswerter Kunst und Architektur. Ephesus war eine reiche Hafenstadt, voller Geschäftigkeit und voller lukrativem Handel. Die Stadt war ein Zentrum der Bildung mit Schulen, Bibliotheken, Hörsälen. Fließend warmes und kaltes Wasser gehörten zum Standard der Häuser der Oberschicht. Es gab sogar ein Hospital, ein Amphitheater für 25.000 Besucher mit einer wahnsinnigen Akustik. Die hatten kein Problem mit Mikrofonen. Der piepste da vorne und der Letzte hat es noch gehört. Der Apostel Paulus war der Missionar, den Gott berufen hatte, das Evangelium Christi nach Ephesus zu bringen. Und zu dieser Zeit war Ephesus aber auch die Hauptstadt der römischen Provinz Kleinasien. Und es war ein Zentrum der Zauberei und des Götzendienstes. Es gab hier richtige Zauberschulen. Bis Paulus all diese Zauberbücher öffentlich verbrennen ließ, lesen wir auch in Apostelgeschichte 19. Dazu kam die Anbetung der berühmten Göttin Diana, die Epheser komplett beherrschte. Es war die am meisten angebetete Gottheit des Römischen Reiches. Ihr Tempel in Ephesus war eines der 7 Wunder der antiken Welt, das herausragendste Beispiel der Architektur der ganzen Stadt. Kurz gesagt, diese Stadt war ein Beispiel von Gottlosigkeit, wie wir es besser nicht haben könnten. Ephesus war im Grunde genommen aus geistlicher Sicht, aus christlicher Sicht, völlig verworfen, völlig daneben. Und da geschieht etwas. Durch diesen Missionar Paulus und durch das Evangelium und durch die ausgegossene Liebe Christi. Diese ganze Region wird verändert und erneuert. Es geschah, dass die Leute aufhörten, Diana anzubeten, ihr zu opfern und ihre Götzen zu kaufen. Und das hat einigen Ärger nach sich gezogen. Was in Ephesus innerhalb von 2 Jahren passierte, durch den Dienst von Paulus, wäre heute in etwa so, als ob ein Evangelist nach Bremen ging und nach 2 Jahren in ganz Nordwestdeutschland niemand mehr sagen könnte, ich habe das Evangelium nicht gehört. Solch eine Dimension hatte das. Reihenweise wurden die Menschen frei und Heilungen waren nicht mehr zu zählen. Gewaltig. Und heute, kennt heute noch jemand Ephesus? Außer über tote Steine. In der ganzen Region Vorderasien schätzt man heute noch, dass es 500 Christen gibt. Was ist passiert? Was ist eigentlich passiert? Du kannst alles wissen. Du kannst sogar einiges erlebt haben. Wenn du nicht in der Liebe Gottes wirklich eingewurzelt bist, verlieren wir es wieder. Wenn nicht das zu unserer Lebensrealität wird, wovon Paulus hier betet, kann es sein, dass einiges verloren geht. Glaube ist zu oft eine theoretische Überlegung und keine praktische Lebenseinstellung. Ihr jungen Leute, Glaube ist nichts, was man auswendig lernt. Glaube ist etwas, was man lebt. Ihr älteren Menschen, ich bin ja jetzt im Moment in der Situation, dass ich auf vielen Beerdigungen sein muss. Glaube ist etwas, was uns trägt und hält. Aber wenn wir es nur wissen, dann nicht. Wir müssen es leben. Lasst uns nicht nur mit theoretischen Glaubensfragen uns beschäftigen. Und dann haben wir keine Antworten für das tägliche Leben. Das funktioniert nicht. Lasst uns den Glauben im täglichen Leben leben. Besser als manche theoretische Glaubensfrage zu beantworten. Deshalb wollen wir versuchen, die nächsten Wochen wieder zu verstehen, dass der Glaube Herzenssache ist und nicht Kopfsache. Grundlage dafür ist, dass wir verstehen, wer Jesus Christus ist. Und zwar durch Offenbarung. Wir wissen ganz viel darüber, wie wir leben sollten, um Jesus zu gefallen, verlernen aber darüber, Jesus zu lieben. Und sind immer besorgt darüber, ob wir denn auch genug getan haben, dass wir ihm gefallen. Nicht theoretisches Wissen über Jesus, sondern Jesus in uns. Wenn wir mit Jesus leben, erkennen wir, wer er wirklich ist. Und Jesus will uns heute sich neu offenbaren. Er will dir sagen, ich liebe dich. Ich fand das so schön, Daniel, in der Anbetungszeit. Diese Lieder, die aussagen, wie groß Gott ist, wie groß Jesus ist, wie groß Jesu Liebe zu uns ist, wie groß seine rettende Liebe ist zu uns. Und das möchte er dir heute zeigen. Er möchte dir sagen, ich habe dich lieb. Er will dir nicht sagen, was du alles tun sollst, sondern er will dir erstmal sagen, ich liebe dich. Ich bin für dich gekommen. Ich kenne deine Schmerzen. Ich kenne deine Sorgen. Ich kenne deine Nöte. Und er will dem begegnen. Jesus ist die rettende Liebe Gottes für uns. Das müssen wir begreifen. Und darin sind wir eingewurzelt. Und das verändert unser Leben. Jesus ist das Brot des Lebens. Ich gehe zu ihm, damit mich nicht mehr hungert. Ich habe dort etwas, was mein Leben wirklich Sinn gibt. Weil ich an ihn glaube, werde ich nicht mehr dürsten. Und Jesus hat so eine ganze Menge Ich-Bin-Worte gesagt. Was er alles ist. Und das muss ich lernen, für mich selber anzunehmen. Und dann kommt das Leben mit ihm. Wir sind leider oft so geprägt, und das ist ein Problem der Seelsorge, ein großes Problem, dass wir meinen, jetzt haben wir doch alles getan. Wir haben das gemacht, haben das richtig gemacht und in der Kollekte haben wir auch noch was getan. Jetzt muss doch Jesus mit mir zufrieden sein. Das interessiert Jesus nicht. Erstmal nicht. Er sagt erstmal, ich möchte dich lieb haben. Und dann kannst du sagen, ja, ich danke dir, dass du mich liebst. Weil genau das ist, was wir brauchen. Wovon wir eigentlich getrennt sind, von dieser göttlichen Liebe. Und in Jesus kommen wir da wieder hin. Und dann sagt er dir, ich hab dich lieb. Und wenn das in deinem Herzen ist, dann wirst du Dinge anders machen. Das funktioniert dann ohne großen Krampf. Ich bin ein Mensch, der hasst es, mal so in der Küche so Sachen zu machen. Ich mag das nicht. Warum lacht ihr? Spülen. Abwischen. Dann sagt meine Frau, mach mal die Küche. Blöd. Ich mach's dann. Knirschender, mit knirschenden Zähnen unter Absägen schmutziger Lieder. Und dann sage ich, guck mal Schatz, ich hab dich lieb, ich hab die Küche gemacht. Das funktioniert nicht. Und dann erwarte ich, dass sie jetzt dankbar ist. Und dass sie darauf irgendwie reagiert und ihr ihre Dankbarkeit zuspricht. Nee, das geht nicht. Das geht so nicht. Sondern, wenn ich anfange zu sagen, ich sehe, dass die Küche dreckig ist, ich sehe, dass meine Frau viel Arbeit hat und dass ich das einfach tue. Deswegen mache ich es immer noch nicht lieber. Aber ich erwarte nicht, dass sie dankbar ist dafür. Sondern ich tue es, weil ich weiß, dass meine Frau mich liebt. Die würde es nämlich umgedreht, ohne mit der Wimper zu zucken, für mich tun. Ich glaube, das ist irgendwo so, dass wir da hinkommen an diesem Punkt. Dass wir nicht denken, wir müssen uns irgendetwas verdienen, irgendwelche Liebe verdienen, sondern es geht darum, dass wir wissen, diese Liebe ist in uns. Die haben wir uns nicht verdient. Die hat Gott uns geschenkt. Das ist Gnade. Und das möchte der Herr ganz am Anfang, bevor wir ganz vieles aus dem Epheserbrief noch miteinander betrachten, wirklich in unser Herz schreiben. Und das soll verwurzelt sein. Und das wird unser Handeln und unser ganzes Sein verändern und erneuern. Glauben wir das? Jesus sagt dir heute nur, ich hab dich lieb. Dann kannst du gleich draußen nicht mehr anfangen zu stänkern. Das geht nicht mehr. Das wirst du merken. Du wirst aber als Mann heute wahrscheinlich die Küche machen müssen, ohne rumzumeckern. Das geht dann nicht mehr. Weil deine Liebe Jesu in dir ist. Und die verändert sich. Oh weia, ich denke schon, naja. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil wir die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde. Herr Jesus Christus, ich bete, dass du uns diese erleuchteten Augen des Herzens gibst, dass wir verstehen, dass du uns offenbarst, wie groß deine Liebe ist, Herr. Wir brauchen sie nicht zu verdienen, sondern du bietest sie uns an. Amen.